Musik ist scheiße.
Mit Marcel Bohn, Wilko Gulden und Daniel Vogrin. Musik ist scheiße. Ein Podcast von 80 Millionen.
Philipp Maria Schökenius sitzt jetzt vor mir. Ich bin jetzt bei ihm zu Hause. Raised in Fellbach, auf dem Weg der Weiterentwicklung, dann jetzt aktuell in Wien. Tätig auch als DJ in Stuttgart und auch im Fernsehen tätig, wie ich mal gesehen habe.
Represent nicht mehr.
Was?
Nicht mehr.
Wie meinst du?
Ich bin jetzt gegen einen DJ vom Dusting ausgetauscht worden.
Echt?
Ja.
Ach, abgefahren. Okay, und jetzt hat er sich der Musik beschrieben und das meiner Meinung nach vollkommen zu Recht. Ich bin sehr froh darüber und bin auch total dankbar, dass das Album jetzt mittlerweile draußen ist und existiert, weil ich endlich wieder was Neues hören darf. Deswegen, hallo Philipp.
Moin.
Freut mich, dass es geklappt Moin. Hat.
Wer hat eigentlich diesen Jingle produziert? Klingt fett.
Das hat jemand von den Dusting-Leuten gemacht, ein Kollege von uns.
Einer von 80 Millionen.
Ja, das war ziemlich witzig, weil wir haben die ganze Zeit danach gesucht, weil wir wollten auch ein bisschen dieses ganze Ding verarschen, dass nochmal ein Podcast kommt. Jeder macht jetzt einen Podcast in unserer Generation irgendwie. Und als das Ding veröffentlicht wurde, war auch gerade dieses Max-Giesinger-Ding irgendwie so ganz, ganz groß. Und dachten wir so,
komm. Vielleicht sollte ich einen Song machen. Nicht noch ein Schlagerstar.
Ja, genau. Irgendwie sowas in die Richtung. wir sind auch diesmal nicht per Leitung zugeschalten, sondern so wie wir es immer machen, sondern sitzen jetzt auch direkt bei Philipps Eltern, direkt zu Hause.
Und zwar in zwei gemütlichen Ohrenbackensessel.
Das stimmt, ja, das stimmt, richtig.
Und
richtig.
Neben uns ist ein Feuer im Kamin.
So sieht's aus. Wir sitzen eigentlich auch eigentlich sind wir schon längst betrunken von unseren Whiskys. Und,
ja gut, die zwei Flaschen, die waren ein bisschen zu viel, aber...
Genau, und für mich war das total schön, jetzt hier irgendwie herzufahren, von Ergenzing, wo meine Eltern wohnen, und jetzt nach Fellbach zu kommen, also quasi vom einen Schwabenfleck in den nächsten. Und irgendwo landet deine Musik irgendwo zwischen, ich würde jetzt sagen, irgendwie Glamour und Anarchie und vor allem auch von diesen großen, poetischen, fast schon spirituell wirkenden Songtexten. Dein Album Im Namen der Liebe ist jetzt seit kurzem draußen. Also wenn die Folge veröffentlicht wird, ist dein Album schon draußen. Ja. Und für all die Menschen, die Kaltenkirch noch nicht kennen, so hört er sich an.
Du trägst die Last der Vergangenheit in deiner Seele umher. Du wärst so gern schon für uns bereit. Es fällt dir leider. Da zeigen Flammen auf. Alle Faden, die gehisst sind, hören zu wehen auf. Alle Namen, die in Stein gemeißelt sind, werden vergessen. Und die Welt wird unter kaltem Schutt ganz neu vermessen. Und dann machen wir Liebe.
Kaltenkirchen im Namen der Liebe, jetzt Ende Dezember, noch ein Album im Jahrzehnt der 2010er Jahre, gerade noch kurz davor.
Und direkt auf die Eins.
Direkt auf die Eins, weil wahrscheinlich wird es.
Also das freut mich am allermeisten, jetzt in diesem Aufzeichnungsmoment sagen können, dass wenn der Podcast rauskommt, dass mein Album schon auf der 1 ist.
Das ist gut, ja. Wir haben auch mal gesagt, ich glaube, es war, wir haben auch mal an einem Freitag oder so eine Folge produziert und am Samstag waren wir auf eine WG-Party eingeladen und wollten alle einladen, aber die Folge kam natürlich erst am Montag raus. Das ist im Prinzip der genau der gleiche Effekt. Wir wissen schon, wir können schon in die Zukunft schauen.
Zurück in die Zukunft.
Genau. Du warst jetzt mit den Rikas auf Tour. Wie war's denn?
Überwältigend, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt schon ein paar Gigs gespielt, 4 an der Zahl. Und nein, 5 tatsächlich. Und Rikas waren 4 und 5. Und 4 war München, war im Strom, vor ausverkaufter Halle. 40.000, glaube ich. Und
wie jetzt? Klar, das dachte ich auch so, okay, die Rikas, nicht schlecht für den Weg.
450 Leute waren es. Ja. Und es war schon jeder Einzelne da, um irgendwie bei der Vorband schon mal ein bisschen in den Arm zu starten. Und das hat mich einfach tatsächlich kurz überfordert, aber dann bin ich einfach so Kopf aus und rein irgendwie. Und wir hatten ein krankes Konzert. Also hatte ich auch danach an den Stimmen, die mir dann so entgegengetragen worden sind, erst realisiert, dass wir da echt abgeliefert haben. Mhm. Das hat so Spaß gemacht.
Wie viele Leute seid ihr denn? Ihr seid zu zweit, ne?
Zu zweit, genau.
Genau, Drummer und du.
Exakt, Niklas und ich.
Ah, Niklas Apfel, dein Produzent oder Mitproduzent?
Genau, exakt, genau. Also wir produzieren es zusammen. Er hat schon den größeren Teil in Sachen Sounddesign und Arrangement und so weiter. Klar, wir besprechen immer alles gemeinsam. Ich komme mit den fertigen Skizzen musikalisch ins Studio und
angewatschelt und er.
Genau, und er haut seine heiligen Hände drüber und am Ende kriegen wir eigentlich an jedem Aufzeichnungstag direkt irgendwie fast ein fertiges Stück, das man noch ein bisschen als Demo ansehen muss, weil es muss nochmal gemastert werden. Es muss auch noch tatsächlich das ein oder andere Mal irgendwas neu arrangiert, neu eingespielt oder sonst was werden, aber wir haben so einen Workflow, es ist gestört.
Ja. Wie war das für dich so mit den Rikas vor allem auf Tour zu gehen? Ihr kennt euch, ihr seid ja auch Stuttgarter.
Genau.
Kanntet ihr euch schon länger?
Also ich kenne die Jungs, die 4 Jungs über Mario und das ist der Techniker. Und Mario ist mit mir zusammen auch schon oft in genau diesem Zimmer hier gesessen, weil der ging mit mir zusammen in die Schule und wir haben relativ früh angefangen, zusammen Musik zu machen. Er ist, glaube ich, 1 oder 2 Jahre jünger als ich, glaube ein Jahr jünger, und wir haben dann irgendwie so GarageBand benutzt, haben da so die Loops rausgezogen und dann, es gibt sogar einen richtig witzigen Song, da habe ich Bushido gecovert, Regen über Deutschland, und das ging ungefähr so. Du bist der Regen über Deutschland, der Sampler, er kommt jetzt. Du bist zurück, Sonny Gangster, Beton Black. Und dieses Mal sind meine Jungs mit an Bord. Es ist grau hier, ich hab meinen Buntstift verloren. Hörst du die Clap? Ich bin der beste Jam Act. Ich mach jetzt alles selbst, guck, ich bin bei Urban weg. Alles Gute kommt von unten, mein Freund. Leider Gottes wurde ich von euch Tunden enttäuscht. Zensur hierbei, also Tunden würde ich in diesem Fall nie wieder benutzen, aber mein 12-13-jähriges Ich fand's witzig.
Ja.
Und
gibt es noch irgendwo? Kann man das noch irgendwo,
Alter,
im Internet finden?
Es ist so hart. Ich habe vor 3-4 Monaten meine gesamte Mediathek iTunes-wise komplett verloren. Für immer verloren. Ach, 10 Jahre Musiksammlung. Alles
also Musiksammlung
weg.
Machen auch? Oder?
Ja, auch aber tatsächlich vor allem sammeln, viel machen. Also so Quatschmusik, die ich halt irgendwie nebenbei mal so gemacht habe. Oh, keine Ahnung, das wäre so ein Greatest Hits von Philipp 12 Jahre bis 18 Jahre gewesen irgendwann mal. Hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen, das irgendwann mal zu releasen, die ganze Schweinesachen, die ich da irgendwie gemacht habe. Und es ist alles weg.
Das tut mir leid, weil ich...
Und ich möchte nicht weiter drüber reden.
Okay,
jetzt.
Dann lassen wir das, dann wenden wir uns jetzt vor allem die Musik hören zu, was jetzt du nicht in deiner iTunes-Mediathek hast.
Gibt ja jetzt Spotify zum Glück.
Gibt ja jetzt Spotify zum Glück, genau.
Gott, wie ich es hasse und liebe.
Ja, mir geht's genauso. Und vor allem, wenn diese Folge online sein wird, ist das ganze Jahrzehnt zu Ende. Und vor allem das Jahr, in dem sich vor allem unser Konsumverhalten extrem verändert oder gewandelt, beziehungsweise es eigentlich nicht mehr existiert.
Ja.
So. Und du und ich, wir haben beide Musik mitgebracht.
Witzig, du und ich, hast du es jetzt gerade mit Absicht gesagt, das ist ja Single.
Das habe ich absolut mit Absicht gesagt. wissen auch beide noch gar nicht, was der andere irgendwie effektiv vorbereitet hat und haben auch für heute wieder eine etwas andere Rubrik.
Musik ist scheiße. Die drei des Jahrzehnts.
Diesmal ein bisschen anders. Wir lassen das Jahrzehnt Revue passieren. Ich lasse vor allem das Jahrzehnt Revue passieren. Du hast mir schon ein bisschen was angekündigt. Nee. Schauen vor allem dahin, wo sich unsere musikalischen Vorlieben entwickelt haben in der Zeit. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Philipp, du bist unser Gast. Let's go.
Ja, kurze Frage dazwischen. Und zwar, es gab doch den Jahresrückblick von Spotify.
Ja.
Was ist bei dir rausgekommen? Weil im Endeffekt könnte man ja jetzt sagen, okay, aufgrund der Algorithmen müsste das jetzt mein Künstler des Jahrzehnts sein und das ist das Album oder der Künstler des Jahres für mich. Was hattest du da?
Meiner ist tatsächlich mein Platz 1, den werde ich jetzt aber noch nicht verraten.
Ach so, tatsächlich hast du dich auch dran orientiert.
Dann. Er ist mir da wieder erst wirklich in Sinn gekommen. Okay. Und dann war mir eigentlich von vornherein klar so, ja stimmt, das ist es. Aber jetzt gerade konkret könnte ich gerade gar nicht sagen, wer das war. Ich habe das Ding auch irgendwie nur überflogen.
Ja, also ich bin ja so ein Spotify-Prokrastinator. Das heißt, bei mir läuft Musik, wenn ich morgens aufstehe, mache ich was an. Und das sind meistens die gleichen Sachen, das sind so meine Spotify-Workout-Playlists.
Ja.
Und da sind zwei Künstler, die es im Endeffekt nie auf Bühnen oder so schaffen, weil das sind halt so typische Playlist-Artists. Ja? Also der eine heißt Teeps und das ist, der macht so Ambient-Sounds und keine Ahnung, so ein bisschen Beats. Und der andere ist Windows 96. Das ist so,
heißt er so.
Ja, der Typ ist der krasseste. Denn im Endeffekt macht er Sounds aus, also so Windows 95 Ästhetik, nennt sich Windows 96. Und der hat, glaube ich, im letzten Jahr 6 Alben veröffentlicht. Krass. Ist also quasi wahrscheinlich irgendwie so ein nerdy Boy, der IT studiert und programmiert und
sich an Enableden einen abwächst sozusagen.
Ja, genau. Ja, genau. Und mein meistgehörtes Album beziehungsweise Song war 22.703. Das ist von Paul's Jets, eine Wiener Band.
Die sagen mir auch was. Die habe ich auch schon mal gehört, ja.
Ja, und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich habe mal eine Playlist gemacht mit aller Pauls Musik, alle Pauls Jets Musik und dann hat die sich immer geloopt und dadurch ist es halt einfach so passiert, weil ich glaube, das lief dann irgendwie so 7 Tage am Stück bei mir.
Ja, bei mir sind auch, im letzten Jahr war mein Jahresrückblick komplett verseucht von den Liedern davor, weil ich die in Playlisten gepackt habe und ja, die bei mir, ich habe mal eine Zeit lang in der Gastro gearbeitet und dann dachte ich mir, okay, lässt halt deine geile Lieblingsmusik-Playlist, die irgendwie fähig ist, eine entspannte Stimmung zu machen. Und dadurch wurden im Prinzip, waren 20 Songs auf Platz 1, die da gar nicht hingehören.
Ja.
Kommen wir aber jetzt zu deinem Platz 3 für heute.
Platz 3, gut, also erstmal, als du mir gesagt hast, hey, pack mal deine 3 Lieblingsalben des letzten Dekads zusammen, Lieblingssongs des Dekads zusammen, habe ich mir gedacht, fuck, das geht nicht. Und dann wollte ich eigentlich erst so voll den Antikörper spielen und die 3 schlechtesten Songs des Jahrzehnts irgendwie dir präsentieren.
Geil, geile Idee
aber, irgendwie. Ja, hab dann aber gedacht, es gibt halt doch so ein paar Eckpunkte, die im Endeffekt mein Musikhörverhalten und dadurch auch mein Musikmachverhalten im letzten Jahrzehnt so 2 bis 5 Mal verändert hat. Einerseits Genre-wise, andererseits irgendwie Gruppenzugehörigkeitsgefühl und man hat sich ja irgendwie gerade in den keine Ahnung, wie alt war ich da, zwischen 12 und 22, Alter, wie viel hast du da gehört, ja? Mhm. Da kannst du ja im Endeffekt gar nicht, ja. Deshalb fangen wir jetzt mal irgendwie dort an, wo es so um, ich habe halt auch die Songs des Jahrhunderts dann rausgeholt.
Also das ist absolut okay.
Von 2000 bis 2019 im Endeffekt. Und fange damit an, dass ich damals so ein krasser SWR3-Pop-Fan war. Also SWR3 ist hier im Schwabeländle unser regionaler Radiosender, gell? Und da kann man auch mal anrufen und da schwätzt ihr mit eurem, aber bringt halt die Lieder nicht, die man sich wünscht. Das ist heute zum Glück anders. So, und da fängt's an. Ich glaube, irgendwo um 2000 oder 2005 oder sonst wo, da kam einer der ersten Songs, die mir nachhaltig geblieben sind, den ich immer noch auswendig kann. Das war so die echt Juni-Mond, Juni, Juli Mond.
Eine perfekte Welle. Ja, genau. Und echt war Junimond und die Band hieß Juli.
Ja, einfach so dieser Deutschpop-Anfang. Ja? Ja. Also ich meine, es gab davor irgendwie so Hamburger Schule, die dann so mit Tokotronic in den 90er Jahren noch so hoch, und dann aber gab es plötzlich dann diese Deutschpop-Welle. Und allen Anfang war dann so echt, du trägst keine Liebe in mir, wäre jetzt auch eine Option gewesen, aber den habe ich tatsächlich viel später erst kennengelernt. Mhm. Welchen Song ich damals ab Beginn hart gefeiert habe, war Late Aldine. Bilder von dir.
Bitteschön. Wow. Hören wir an.
Ja, ich meine, schon am Anfang dieses Songs, dieses lange Intro, macht heute keiner mehr. Also klar, kannst du natürlich machen, aber irgendwie Universal würde dann halt direkt sagen, witzig, lass mal irgendwie auf dem Album als Explicit Track hinten dranhängen, aber Radio Edition ist halt direkt eigentlich Bilder von dir.
Ja, genau.
Ja, und was mich an diesem Song schon immer irgendwie gepackt hat, ist diese Schlagerfähigkeit. Ja, also Bilder von dir, come on. Das ist, du trägst keine Liebe in dir, ja. Wir haben im Deutschpop keine wirklich herausragende, emanzipatorische Sprache. Gar nicht. Also es gibt tatsächlich irgendwie die Neue Deutsche Welle, die am Anfang, oder diese Hamburger Schule, die relativ lyrisch-prosaisch spricht, aber ansonsten ist tatsächlich einfach alles Schlager, Mann. So, ich glaube, Bilder von dir läuft mittlerweile auf SWR 4, also auf diesen Schlagerkanälen.
Ja, oder auch SWR 1. Also ja, genau. Da voll.
Und ja, aber hat mich irgendwie immer krass gepackt, dieses Lied. Ich weiß auch nicht, warum.
Ich bin total, also du hast mir ja vorhin den Song kurz in die Playlist gepackt und ich war direkt Feuer und Flamme und habe mich total gefreut, weil ich wollte schon immer, und du nimmst es mir jetzt endlich ab, nach anderthalb Jahren Podcast-Historie, nimmst du es mir endlich ab, einfach Late Aldine mal in diesem Kontext einfach mal mitzubringen. Ich hätte es dann in der Schatzkiste gemacht, unsere andere Rubrik. Und ich wusste, die anderen würden mich verreißen, deswegen, das ist doch so alter Deutsch-Glump, wie man so Glump. Irgendwie, Glump, und ich wurde damals auch mit Late Aldine irgendwie auch sozialisiert, meine Mutter hat es viel gehört, ich war sogar vor 2 Jahren.
Oh nein, du sprichst ihn sogar richtig aus.
Late Aldine,
nicht,
ja.
Und nicht so Late Aldine.
Late Aldine, Late Back, ja genau, und ich war wirklich, also gerade auch das Best-of-Album von ihm, finde ich einfach unglaublich große Kunst, es ist einfach so ein geiles Album, es macht nur Spaß.
Ich kenne das nicht.
Kennst du den Rest gar nicht? Nee, deswegen, Geheimtipp für alle, zieht euch mal mit mir von ihm rein, Live-Version. Live ist er halt auch unglaublich, diese Stimme. Das ist einfach nur geil zu hören.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde vielleicht heute kotzen, müsste ich es hören.
Ja, das ist wie mit Pur. Voll viele Menschen hassen Alter, Pur einfach aus mega. Prinzip. Genau, aber
SingStar 1, Abenteuerland.
Ja,
ich habe es gerockt 100%.
Ich habe es mit 3, 4 Jahren, habe ich es immer die rote CD genannt. Das war die rote Live, also die CD, die Live-CD von 94 von Pur, wo alle so Lena und so drauf waren, also diese ganzen Hits. Ich stehe hinter dieser Band voll und ganz, aber andere würden dann sagen so, ja, Pur Party Mix, das ist dann so das Höchste der Gefühle, dass mal Pur irgendwo gespielt wird.
Ja, effektiv. Ich habe halt auch wieder irgendwie so viel zu, man, ach, keine Ahnung, gerade die Nullerjahre, da muss man so viel zensieren. Also auch nochmal, keine Ahnung, Thema Rassismus und sonst was, keine Ahnung, du kannst doch nicht sowas singen wie wo sind all die Indianer hin?
Ja.
So, auch wenn dann im Text irgendwie so ein bisschen erklärt wird, dass es hier um Postkolonialismus und sowas geht, aber ey yo, es ist...
Du könntest es heute nicht mehr machen. Nee. Deswegen muss man aber auch ein Stück weit diese Musik da lassen zu dieser Zeit,
natürlich,
weil da waren die Einstellungen leider noch da oder sind noch da.
Ach ja, ich meine, guck mal, Alter, kennst du den Film 7 Zwerge, Männer allein im Wald, oder?
Ja.
Ey, da ist die größte No-Go, wie heißt es, der größte No-Go, die größte No-Go-Szene im Endeffekt, wo die Königin oder irgendwie so ruft, Jäger! Und dann schaut dort ein Schwarzer rein und die sagt, nicht Neger, Jäger, ja? Also das ist so... Boah. Ja, und ich meine, im Endeffekt, was war los mit den Leuten? Das geht doch nicht.
Ja, wir haben auch...
Selbst 2009 oder wann der Film gedreht worden ist. Ich finde diesen Film an sich extrem witzig, ja? Ich kann mich genial auch teilweise in diese deutsche Slapstick-Kacke irgendwie reinhauen und finde es lustig. Aber ich weiß nicht, was macht man mit so einem Film dann?
Ich glaube, man muss ihn einfach für diese Zeit stehen lassen. Es gibt auch unzählige Dokus, wo im Prinzip es sich darum geht, dass es gibt die Seite mit den 10 Priestern, die wollen auf die... es gab mal so eine Doku, wo so ein Spiel gemacht wurde, wie kommen Person A ans andere Ufer. Und es muss dann immer so, einer muss dann damit, weil sonst frisst der andere die. Und dann standen wirklich 3 Priesterfiguren da und 3 Kannibalen. Schwarz mit Knochen auf dem Kopf und sowas. Also Horrorvorstellung in der ARD oder WDR könnte man eigentlich nicht mehr bringen. Also
und
das,
wann war das?
Es war, glaube ich, auch so Anfang der 2000er Jahre. Okay. So eine ganz normale Doku halt irgendwie, so kleine Anmoderation. Würde man nicht mehr sagen. Wurde damals halt noch gesagt. Ich würde mal sagen, ich komme jetzt zu meinem
Überspielen
Platz
3. Wir dieses sensible Thema und gehen weiter.
Genau. Ich komme jetzt mal zu meinem. Und zwar, ich habe dir jetzt vor allem oder euch vor allem da draußen, diesem riesen Publikum, dem wir jetzt hier gerade zusprechen, habe ich einen Song mitgebracht, die wollte ich schon die ganze Zeit platzieren in diesem Podcast und mir sind sie jetzt in meiner, ich hatte so eine Uraltliste, so Anfang der 2010er Jahre, und zwar habe ich Moderat mitgebracht. Mhm. Und ich musste da dann auch dran denken an den Song Gib mir deine Hand, weil er hat mich sehr an Apparat Goodbye erinnert am Anfang, weil du flüsterst, hast du Dark gesehen, die Serie?
Ja,
da gibt's
nein,
am Anfang
habe ich nicht gesehen, aber kenne ich natürlich.
Genau, und da gibt es dieses Intro, da gibt es diesen Song Goodbye von Apparat. Ja. Apparat ist auch Teil des Ganzen, zusammen mit den Techno-Produzenten Mode Selector aus Berlin. Und auch die haben natürlich mit A New Era und sowas, haben die schon einen totalen Klassiker in dieser elektronischen Produktionsszene irgendwie Popmusik geschaffen.
Elektropop,
genau, EDM, wenn man es mal so sagen kann. Und ich finde, sie haben sich fürs Erste auch selber nochmal mit dem Album irgendwie so ein Denkmal geschafft, aber auch damit, dass sie dann danach aufgehört haben. Und ich finde, mit dem letzten Album, gerade wo die Single Reminder heißt, haben sie sich einfach... selbst übertroffen.
Hau rein.
Deswegen bitteschön, Moderat mit Reminder.
I steal from the beggar's empty play. Give to the fat man. I dance in the halls of the newly insane. And pray to a God that is vacant again. Worn out and welcome, his truth birthing lies.
Genau, moderat mit Reminder.
Okay, krass. Kannte ich nicht.
Kanntest du gar nicht, aber nee. Moderat?
Ja, ja, klar, natürlich. Ich weiß auch, dass die aus Apparat und Mode Selector bestehen. Und ich war auch beim Popkulturfestival in Berlin tatsächlich bei den beiden Betreibern von Monkey Town Records in einem Workshop. Und die waren sau, sau cool drauf. Ich weiß leider nicht mehr ihren Namen, aber Shoutout an euch.
Ja.
Sie waren cool. Aber was ist jetzt für dich da repräsentativ als Sound des Jahrzehnts?
Das ist für mich persönlich, weil Moderat hat damals einfach, das war so 2014 oder 13, als A New Era rauskam. Und ich sie damals auch live gesehen habe auf dem Southside zum ersten Mal, damals aber schon mit dem zweiten Album. Und das hat mir nochmal so eine ganz neue Herangehensweise auch an die elektronische Musik einfach eine Welt geöffnet, wo ich dann gemerkt habe, so ja, so muss das klingen, so klingt was geil, und ich war einfach so geflasht von dieser Kombination aus Apparat und Mode Selector, und deswegen musste ich sie mitbringen. Deswegen war das mein Jahrzehnt, die 2010er.
Die Kate Supergroup.
Genau, war quasi moderat Teil davon.
Deswegen ja, auf jeden Fall nice. Also, aber tatsächlich, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch nur meine momentane Phase, aber englischsprachige Musik kickt mich gerade gar nicht. Ich bin ja überhaupt total überrascht, warum diese ganze linksversiffte Szene, zu der ich ja auch gehöre, jetzt so einen nationalen Drang hat, deutschsprachige Musik zu hören und zu konsumieren. Aber ich glaube, es liegt einfach an der Ausdrucksfähigkeit der eigenen Gedankenwelt in deutscher Sprache, die einfach viel präziser funktioniert, die dann auch viel präziser ankommt. Und dadurch wird wieder so eine deutschsprachige Szene geschaffen, die rein politisch motiviert ist im Endeffekt.
Ja, und auch die deutsche Sprache kann, ich mag die deutsche Sprache sehr, weil sie so tolle Metaphern, du kannst so tolle Metaphern entwickeln damit, die dir im englischsprachigen Bereich manchmal gar nicht ermöglicht werden.
Ach, wahrscheinlich würde das jedem englischsprachigen Menschen leicht fallen, diese Metaphern in der eigenen Sprache zu übersetzen, aber also für mich fühlt sich's einfach ganz anders an, wenn ich irgendwie versuche, meine Gedanken auf Englisch zu formulieren, weil ich immer irgendwie so ein Medium bin.
Brauchst immer so einen Transfer auch ein Stück weit, ne? Wie kam eigentlich deine Entscheidung, Musik zu machen? Oder war die schon immer da? Also auch jetzt.
Ich habe schon immer Musik gemacht.
Jetzt theoretisch, aber jetzt quasi ein Album herauszubringen und dich da komplett dazu entscheiden?
Ach, eigentlich ist im Endeffekt tatsächlich alles so eine verquerte Liebesgeschichte und dann Ende einer langjährigen Beziehung und Philipp weiß nicht, was er tun soll und schreibt viel traurige Gedichte und hat keinen Bock auf Uni, weil er sich nicht konzentrieren kann, weil er dann anfängt zu heulen. Und dann ist er halt wochenlang zu Hause geblieben und hat mal wieder auf seinen Synthies rumgespielt. Und dann habe ich einfach so viel Musik gemacht, die ganze Zeit Musik, und hatte irgendwie das Gefühl, da lässt sich meine negative Seite bündeln und ausdrücken, und dann kann ich viel mehr positiv sein. Und davor war es dann halt irgendwie so ein Mischmasch und die ganze Zeit der Kampf zwischen zwei Seelen. Haha.
Ja,
und,
in deiner Brust.
Ja, genau. Und jetzt habe ich irgendwie über die Musik, vor allem dieses Album, so die Möglichkeit gefunden, diese eine böse, kalte Seite von mir abzustoßen, irgendwie eine Kunstrichtung zu verpacken und mich selbst als Person einfach wieder mehr dem allgemeinen Leben und den Menschen um mich herum zu widmen und einfach positiv zu sein. Ich bin eigentlich voll der liebe Kerl und hab richtig Bock, irgendwie gern gemocht zu werden und auch jeden Abend irgendwie mit Freunden rumzusitzen, zu kochen und whatever. Und diese kalte, dunkle Seite. Die
hat ihr Ventil gebraucht und hat sie jetzt in diesem Album gefunden.
Exakt.
Weil der Name des Albums ist ja eigentlich sehr positiv. Also Im Namen der Liebe hat für mich eigentlich eher einen positiven Ansatz, was in dem Song, in dem Titelsong letztendlich sich dann eher wieder ein bisschen anders anhört.
Absolut.
Das ist ja dann eher so, also kannst du ja auch kurz selber sagen, was du mit dem Song wirklich
meinst. Also ich finde, Im Namen der Liebe ist halt so ein super, super Titel. Was machen wir heutzutage? Wir lesen nur noch Überschriften.
Ja.
Im Namen der Liebe klingt erstmal extrem positiv. Wenn man den Satz dann vollenden würde, im Namen der Liebe verlasse ich dich, dann ist es im Endeffekt ein gut gemeintes ich verlasse dich, weil ich dir nur Gutes tun möchte im Namen unserer oder meiner Liebe. Aber wir sind Headline fixiert, aber dieses Album ist im Endeffekt durch die Texte ein Headline-Album, aber geht dann halt irgendwo, wenn man sich die Songs anhört, einfach nochmal in ganz andere interpretatorische Richtungen, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, total. Also ist mir auch extrem aufgefallen. Was war, kannst du dich noch an deinen allerersten musikalischen Gedanken erinnern?
Gar nicht. In meinem Leben.
In deinem Leben, ja. Also wo du so das allererste Mal effektiv, oder auch gerne deinen allerersten Gedanken, den du generell hattest, wo du dich selber wirklich mal so gespürt hast, wahrgenommen hast, am besten natürlich auch im Falle an Musik.
Krass. Nee. Keine Ahnung. Mein erster Gedanke war wahrscheinlich Milch. Oder ja. Beziehungsweise irgendwie.
Das war eher ein Zustand, glaube ich. Ja.
Licht. Und mein erster musikalischer Gedanke. Also es gibt so einen Initialmoment, wo ich sage, ab dem Zeitpunkt wollte ich Musik schreiben. Also da habe ich mein erstes Klavier geschenkt bekommen, irgendwie von meinem Opa. Und er hat immer drauf gespielt. Und dann hat er mir ein Lied gezeigt, das er selber mal geschrieben hat. Und hat es halt gespielt und gesungen, auf Französisch hat er das gemacht, weil er ist viel fremdsprachig und hat irgendwie in Südafrika gelebt und hat dort in der Mine als Elektriker gearbeitet und hat irgendwie so eine Minenstadt aufgebaut, elektrisch und so. Ist im Saarland groß geworden, das heißt, nee, zu Frankreich, nee, zu Deutschland, ja. Konnte gut Englisch, und er hat halt viel komponiert und viel Musik gemacht und der Rest meiner Familie ist eigentlich wirklich, muss ich so sagen, Musik interessiert, aber hat sonst mit Musik nicht viel zu tun und dieser Opa, der von außen kam, ist ein angeheirateter Opa, also gar nicht mein leiblicher Opa, der hat im Endeffekt relativ viel, in mir bewirkt und hat auch mir so erste Musikprogramme gezeigt. Da war ich vielleicht gerade mal 7, 8, habe ich so Noten eingezeichnet. Die konnte man dann im Nachhinein abspielen lassen. Und er hatte auch so ein Home-Studio, weißt du, er war dann so ein Typ, der ist mit dem Mikrofon und mit seinem Keyboard alleinunterhaltermäßig ab und zu mal aufgetreten, ja, fand er witzig. Und konnte auch sämtliche Instrumente spielen, konnte Oboe spielen, konnte Gitarre spielen, konnte Klavier spielen und dann das alles auch programmieren und so. Und im Endeffekt bin ich eigentlich nur seinen Spuren gefolgt und habe das irgendwann mal für mich selber entdeckt. Hatte dann ein riesen Zerwürfnis mit ihm, weil ich dann irgendwann so EDM Pop gemacht habe, ja. Und das fand er total scheiße, hat er gesagt, ich bring dir nie wieder was bei. Und, ja.
Aber so würdest du sagen, er geht so in die Richtung musikalisches Vorbild von dir?
Überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht, aber im Endeffekt war er mein Lehrer in der Hinsicht. Musikalische Vorbilder hatte ich schon 1000.
Ja. Wer würde da dazu zählen? Also wer wäre zum Beispiel jetzt so ein Vorbild, was du in deiner Kindheit irgendwo platzieren würdest oder ein Lied, das sich an deine Kindheit erinnert?
Uff. Alter, da geht's bei den ganzen Boybands los. Da geht's dann weiter über so Fußballzeit, ja, dann kickst du im Verein und dann hörst du irgendwie Shaggy und sonst was. Und also ich war so ein verquertes Selbstfindungsproblem. Also Identitätswirrwarr.
Ja.
So in meiner ganzen Jugend, wahrscheinlich immer noch.
Kannst du dich, eine Frage hatte ich. Genau, mir ist nämlich jetzt eine Studie auf den Weg zu mir gekommen. Nämlich hat das Max-Planck-Institut eine Studie gemacht über Musikgeschmack, also wie das entsteht. Also waren irgendwie so zwar über 200 Probanden, wurden befragt, wie entsteht dein Musikgeschmack? Und haben das auf verschiedensten Weisen mit verschiedenen Fragen irgendwie geklärt. Und es kam dann irgendwie zu dem Schluss, es gibt gewisse Schlüsselerlebnisse, die den Musikgeschmack effektiv prägen. Also zum Beispiel, dass du sagst, okay, so wie Leute zum ersten Mal feiern gehen, jetzt unabhängig von Drogen oder sonst was, dass du dann dem Techno einfach
ganz klar.
Hattest du da irgendwelche Schlüsselerlebnisse, irgendwie Konzerte oder die eine Platte wurde dir von deinem Opa in die Hand gedrückt?
Absolut. Also im Endeffekt sind diese Schlüsselerlebnisse immer Teil einer Identitätsbildung. Ja, also du wirst mit was konfrontiert und mit dem beschäftigst du dich dann im Laufe der Zeit nach diesem Ereignis damit und fügst so Puzzleteile zu deinem Selbst hinzu. Und sämtliche Konzerte, die ich im Endeffekt besucht habe, waren dann auch genau solche Schlüsselerlebnisse. Also ich war 2008 oder 2009 bei Linkin Park, dann im Rahmen der 2011er Tour von Rammstein war ich bei Rammstein auf dem Konzert. In der Zeit habe ich extrem viel so Metal, Nu Metal, Rock gehört. Und davor war ich bei Sascha auf dem Konzert, kennst du den noch?
Ja, klar.
If you believe and let it out. Ja, ja, ja. Der dann im Endeffekt irgendwann mit seinen Country-Versionen, Hillbilly, Version auf Tour gegangen ist. Und dann im Folgenden bin ich dann, nachdem die Rock- und Metal-Phase und so irgendwann ein bisschen abgeklungen ist und ich mehr so in die Richtung Musikproduktion gegangen bin, da bin ich dann 16 geworden und dann sind wir irgendwie in einen Club gegangen und dann war ganz, ganz groß, ich und mein Kumpel Luca, der jetzt mittlerweile so ärgsten Ambient Industrial Techno produziert. Mhm. Wir waren aber damals 2009, 2010 die ärgsten DJ Antoine Fans. Also wir haben, wenn DJ Antoine, und das kam ständig vor, der hat jedes halbe Jahr ein neues Album released, dann haben wir Schule geschwänzt freitags, haben uns das iTunes-Album runtergeladen und den ganzen Tag gehört, von vorne bis hinten, bis wir jedes Lied auswendig kannten. Also da hatten wir dann so eine Manie auf DJ Antoine. Ja. Dann haben wir eben im Endeffekt selber Musik produziert und fanden so Dinge wie Atzen cool und sind dann
kurze Zwischenfrage, ja? Würdest du sowas auf sowas nochmal feiern gehen? Also wenn du jetzt einen DJ Antoine... aber auch, ja, für viele ist es, hat es ja dann immer so ein, eher so ein Trash-Charakter irgendwie, die können wir mal spielen. Also ich bin jetzt auch am überlegen, ich werde jetzt auch demnächst irgendwo mal auflegen und habe mir dann auch mal ganz kurz überlegt, okay, dort kommen Menschen hin, die kennen mich, die wollen deswegen dorthin gehen, soll ich denen einfach mal den Spiegel vorhalten und mal so ein richtiges Brett aus genau die DJ Antoine-Zeit hinlegen und gucken, in die Gesichter schauen.
Ach, das funktioniert am besten. Ja. Ja, im Endeffekt, kennst du Deutschland seine Promis?
Den Instagram-Channel.
Instagram-Kanal und die haben auch eine Spotify-Playlist.
Echt?
Spiel sie einfach ab. Okay, genau, von vorne bis hinten. So. Genau so ein Sound. Ja, genau. Kommen wir zurück im Endeffekt auf Musiksozialisation. Das ist ganz klar Schlüsselerlebnis. Und da, also wenn du willst, machen wir weiter mit den Songs des Jahrtausends.
Können wir gerne machen. Du kannst gerne direkt weitermachen.
Genau, weil meine nächste Nummer im Endeffekt nach dieser Late-Aldin-Zeit, habe ich ja dann so gesagt, so ein bisschen Rock-Metal und sowas. Und da kam dann eben Rammstein um die Ecke und damals habe ich natürlich andere Songs als jetzt gefeiert von Rammstein irgendwie. Und jetzt vor 2 Jahren oder so ist mir Mann gegen Mann, dieses Lied, was ein Musikvideo dazu hat, wo sich irgendwie so nackte Männer tümmeln und miteinander catchen. Und ich stehe einfach auf Rammstein aufgrund dieser diversen Ästhetiken, die sie vereinen. Und Mann gegen Mann ist für mich ein Schlüsselstück ihre Verhandlungen mit der Gesellschaft.
Das Schicksal hat mich angelacht und mir ein Geschenk gemacht, warf mich auf einen warmen Stern, der Haut so nah dem Auge fern. Ich nehm mein Schicksal in die Hand, mein Verlangen ist bemannt. Wo das süße Wasser stirbt, weil es sich im Salz verdirbt, trage ich den kleinen Prinz im Sinn, ein König, oh, ne Königin. Wenn sich an mir ein Weib verirrt, dann ist die helle Welt verwirrt. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich er. Mann gegen Mann, ich bin der Diener zweier Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich er.
Rammstein, Mann gegen Mann, dein Platz 2.
Ja.
Wenn ich jetzt, also der Song hat jetzt natürlich, Rammstein hat ja schon immer damit gearbeitet, mit diesem sehr pathetischen, mit diesem pathetischen Ausdruck irgendwie und macht alles immer so ganz groß. Ich konnte mich aber nie irgendwie mit dieser Band identifizieren. Was würdest du mir ans Herz legen? Soll ich, in welchem Moment soll ich die hören? Gibt es da irgendwas, was ich tun kann, damit ich mich Rammstein öffne? Weil es ist ja eine der größten Livebands der Welt. Und alle sind auch von ihr begeistert oder akzeptieren sie. Und was kann ich tun, damit ich mich Rammstein mal öffne? Habe ich da irgendwas falsch gemacht oder bin ich zu sanft in meinem Gemüt eventuell oder sonst was?
Rammstein ist schon im Endeffekt erstens mal Bock. Ja. Also einfach, wenn man sich dem ersten annähern widmet, dann ist es natürlich der Sound, die Wirkmächtigkeit dieser Musik, diese Verschleierungstaktik der Texte, weil ich weiß nicht, worum geht's dir in diesem Song?
Ich würde jetzt sagen, um das Gegenüberstellen, um die pure Männlichkeit oder
Homosexualität.
Um ja, okay.
Es geht einfach nur um Homosexualität. Ja. Am Schluss schreit ihr nur noch Schwule. Ja, und es ist so derbe geil, wie im Endeffekt hier eine Hymne für die Homosexualität geschaffen wird, die im Endeffekt als hier arbeiten lauter Heterosexuelle an einem Projekt, Rammstein, sie dürfen faschistoide Ästhetik, sie dürfen im Endeffekt alles und eben auch eine Hymne an das Schwulsein schreiben. Und
hast du das auch versucht mit einem deiner Songs?
Naja, also ich sag mal so, ich mag in der Popmusik nicht die Zuschreibung von Hetero-Liebe, Homo-Liebe, ist mir eigentlich Bumsi, scheißegal. Ja. Bei mir geht's irgendwie immer um individuelle Liebe zu einem anderen Menschen. Und man kann alle Songs so drehen. Ich habe nämlich zum Beispiel nie irgendwie die Frau oder so erwähnt. Ich habe nie den Mann erwähnt. Also für mich geht's immer nur, wenn ich Liebe besinge, dann an einen anderen Menschen. Und es gibt auch Songs über mich selber, in denen ich verhandle mit meinem Mannwerden im Endeffekt. Also Testosteron
wollte ich gerade sagen, ne?
Geht es im Endeffekt genau darum, so dieses Gesellschaftsbild eines Mannes nicht erfüllen zu können, weil man, keine Ahnung, fangen wir an der Körpergröße, an der Größe des Gemächts oder genau, sonst was. Ja, also im Endeffekt, es ist
du wirst ja ständig den Einflüssen von außen, denen musst du dich stellen und musst da irgendwie deine Rolle in der heutigen Zeit irgendwie finden.
Ja, und ich glaube, diese Einflüsse, die sind bei mir meistens negativ, die stoße ich dann wieder ab durch musikalisches Ausdrücken, ja.
Ja, in dem Sinne komme ich, nicht in diesem Sinne, aber ich lenke jetzt einfach mal weiter auf den nächsten Platz 2.
Oh boy.
Und zwar habe ich jemanden mitgebracht und die hat für mich irgendwie eine Welt geöffnet, und zwar Elena Tonra. Elena Tonra ist die Sängerin von der Band Daughter. Falls du Daughter kennst.
Sag mir was, Daughter.
Daughter haben einen ganz bekannten Song, der heißt Youth, We Are the Happy, We Are the Wild Youth. War ein Riesending in der Indie-Blase.
So 2010.
Ja, 2011, 2012 kamen so die ersten EPs.
So MGMT-Kids und so.
Ja, so ein bisschen, genau, das war so genau die Zeit. Und damals hatte ich unfassbar großen Liebeskummer und war sehr verletzt. Und irgendwie hat mir dann Daughter irgendwie so die emotionale Welt der Frau auch so ein bisschen näher gelegt. Also, okay, ich als junger Mann, der einfach vielleicht auch ein Stück weit immer das Gefühl hat, ich fühle irgendwie auch anders, hat dann da drin irgendwie die emotionale Welt der Frauen kennengelernt und war, glaube ich, auf dem Weg so meiner Emanzipation, wie ich es jetzt auch nennen kann, genau richtig. Also es war genau zum richtigen Zeitpunkt irgendwie riesengroßer Liebeskummer. Ich bin gerade, glaube ich, 17, 18 geworden oder sowas. Und dann war das genau das Richtige für mich und auch das Größte. Und ist sie auch heute noch. Also als ich sie dann live gesehen habe auf dem Maifeld vor 3, 4 Jahren, war es für mich mit ihr komplett geschehen. So, und ich war hin und weg. Und
jetzt kommentierst du immer ihre Instagram-Posts.
Ständig. Also wenn jemand dort ist, dann bin ich das. Und deswegen habe ich jetzt gerade auch passend zur Jahreszeit den Song Winter von ihr. Der letzte Song zweite Song ihres Debütalbums. Bitteschön.
I need you to run through my veins.
Daughter mit Winter hier für euch.
Also ich glaube, aufgrund deiner zwei bisherigen, die du mir gezeigt hast, würdest du so ein krasser Fan sein von Niklas, also meinem Niklas, seinem neuen Projekt.
Okay.
Er hat ein altes Projekt, das heißt Lex Autry. Und das ist schon, also ist sowieso auch super, super tolle Musik.
Ja.
Die würde dir sehr, sehr gut passen. Außerdem, sein neues Projekt beschäftigt sich so mit Beat und mit Gesang. Also er singt, verarbeitet Gesang auf relativ experimentelle Art und Weise über seine Produktionstechnik. Ja. Er ist einfach so ein Bastler.
Ja.
Und auch seine Beats gehen so in Richtung moderat.
Ja, schön.
Aber
also
natürlich
ambient,
auch
ne?
So ambient-toide Indie-Sachen.
Ja. Ja. Ich fand das vor allem schön. Erstens, wie gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, diese Welt auch mal so kennenzulernen. Und ich habe dann auch gemerkt, dass mein Musikgeschmack dann doch eher sehr gefühlig ist, sehr emotional, melancholisch.
Hätte ich jetzt nicht gemerkt.
Hätte ich jetzt nicht gemerkt. Naja, das ist ja völliger Quatsch. Und ich bin eigentlich auch recht dankbar, dass ich mittlerweile immer mehr Männer kennenlerne in meinem Alter. Es war auch für mich sehr schwierig, da so auch, wie du vorhin beschrieben hast, diesen Selbstfindungsprozess. Und für mich war das eher mein Selbstfindungsprozess unter Männern, wie ich so bin, wie ich mit meiner Musik umgehe, welche Musik ich höre. Und du wirst ja auch sehr daran gemessen, was konsumierst du, was hörst du. Und ich bin eigentlich total dankbar, dass ich immer mehr Männer kennenlerne, die darüber offen sprechen können und auch sagen können, hey, ich habe mich so und so gefühlt in der und der Situation. Ich treffe aber auch immer noch ganz viele Männer, die überhaupt nicht über sowas sprechen können. Und da schalte ich dann immer relativ schnell ab und gehe aus dem Gespräch raus. Oder
ja.
Fällt mir total schwer.
Ganz wichtig. Also ich finde gerade auch die Gefühlswelt zu offenbaren, ehrlich zu sein mit seinen Mitmenschen, ist so die größte Kunst, um sich das Leben zu erleichtern.
Ja.
Tatsächlich ist dieses Manneskraft verspüren und Manneskraft ausdrücken müssen, das ich finde so anstrengend.
Mhm.
Also es gibt nichts Anstrengenderes und ich bin so glücklich, dass ich in einem Milieu mich bewege, in dem ich im Endeffekt auch einfach ganz normal Mensch sein darf und mich nicht aufgrund von irgendwelchen Konventionen, Richtlinien irgendwie verhalten muss.
Ja. Ja, und wir leben halt in einer Zeit, wo wir müssen dankbar sein dafür, dass wir in so einer Zeit mittlerweile leben. Und das ist auch so ein Riesenpunkt, warum ich sehr dankbar bin und warum auch, und es ist natürlich trotzdem noch erschütternd, ernüchternd, dass es immer noch Männer gibt, die das überhaupt gar nicht wahrnehmen. Also zum Beispiel, ich habe vor kurzem einen Post gesehen von Ronja von Rönne, wo sie mit einer Träne im Auge einfach geschrieben hat, hey, ich wurde jetzt wieder angegangen von irgendjemandem.
Ich habe das mitbekommen, da ging es um die Transfrau,
ja?
Eine Freundin von ihr, die angespuckt worden ist von einem Kerl.
Ja, und auch generelle Gewalt gegen Frauen. Ich habe so mit so vielen Frauen auch schon in der Gastro gearbeitet und zu tun gehabt, die dann auch angegangen werden von Gästen. Und ich habe sie dann auch mal gefragt so, hey, was macht ihr denn da? Oder was fühlt ihr, wenn ihr das so alle zwei Wochen in irgendeiner Art und Weise mitkriegt? Und dann haben sie gesagt, das ist die Welt, in der wir leben. Ich mache nichts mehr. Und es war für mich total, für mich immer noch total fragwürdig, weil wir sind, haben dieses Geschlecht offiziell. Aber wir können nur mit unserer Einstellung irgendwas machen. Und viele äußern sich auch dementsprechend gar nicht oder es ist egal. Du hast dich zum Beispiel jetzt auch mit einem Post dann irgendwie geäußert. Mhm. Ich weiß nicht, ob es der direkte Bezug auf Ronja von Rönne war.
Nee, nicht direkt.
Weil es ist genau parallel passiert, weil ich habe diesen Post gesehen und dann kam so einen halben Tag später von dir diese Story. Wie waren da die Reaktionen drauf?
Durchweg positiv. Also ich habe natürlich von irgendwie so ein paar Typen geschrieben bekommen, so, yo, pass mal auf, dass du dich jetzt hier nicht als Galeonsfigur inszenierst, weil im Endeffekt ist es ja auch der Sache nicht gerecht genug, wenn sich da jetzt hier so ein Mann wie du positioniert und dann versucht, sich dadurch aus der Affäre zu ziehen. So, vielleicht stimmt es irgendwo, aber ich finde, es ist einfach lächerlich, wenn man sich jetzt über Dinge, die einen selbst tief beschäftigen, so wie mich jetzt im Endeffekt, diese sexuelle Übergriffigkeit häufig von Männern, ich sag nicht nur von Männern,
ja,
so stark irgendwo in mir drin manifestiert, dass ich das eben ganz natürlich auch aussprechen möchte. Und es gibt in den letzten 3 Monaten eine Seite, die heißt Anti-Flirting. Mittlerweile in den letzten 4 Monaten bei Ausstrahlungstermin. Anti-Flirting, das ist eine Stuttgarterin und eine Wienerin, die zusammen in Wien diesen Account aufgemacht haben.
Hallo.
Hey Mama, Mama bringt einen Tee. Bitte? Nein, muss man nicht rausschneiden.
Muss man nicht rausschneiden.
Was hast du denn für einen Tee, Mama? Minze. Minze ist super.
Aber wir können sie einfach da hinstellen, ja, hier, oder? Dann ist es quasi griffbereit.
Wir können mal ein bisschen Werbung machen. Ihr braucht nur noch einen Partner, oder? Teekanne?
Ja, wir sind generell auf der Suche nach Partnern. Danke schon. Vielleicht, ich will ja ständig Paulaner Spezie irgendwie drin haben.
Sehr
aber,
geil.
Aber weil ich die Farben vor allem so geil finde. Ja. Du kannst sie immer so schön verbinden. Wo waren wir stehen geblieben? Gerade gab es Tee von Mama.
Ja, im Endeffekt diese sexuelle Übergriffigkeit, die dieser Kanal Anti-Flirting auf Instagram leakt Screenshots von Chats, die übergriffig sind. Also wenn zum Beispiel eine Frau ein Dickpick bekommt oder sonst eine komische Anmache, die bis hin zur Androhung von sexueller Gewalt und so weiter geht, dann können Frauen das oder auch Männer oder alle anderen Gender diese Screenshots an Anti-Flirting schicken und Anti-Flirting veröffentlicht die.
Ja, und das ist eigentlich genau der richtige
und
Weg.
Und nicht, um einzelne Individuen irgendwie rauszupicken und sagen, ihr habt einen Riesenfehler gemacht oder ihr seid falsch sozialisiert oder zu wenig sensibilisiert, sondern es geht ihnen darum, die Masse der Veröffentlichung und anhand der Masse der Veröffentlichung zu zeigen, dass es ein gesamtes Phänomen ist, das absolut falsch in dieser Gesellschaft behandelt wird. Sie wurden dafür sogar gesperrt, dass sie im Endeffekt sexuelle Übergriffigkeit
offenlegen. Ja.
Aber es ist dann zum Glück durch viel, viel Widerspruch der ganzen Community wieder freigeschaltet worden.
Ja, es ist leider ein Problem, das nicht aufhört. Also, man fragt sich auch die ganze Zeit, was können wir dagegen tun, außer eventuell einen Post absetzen und ganz klar sagen, dass man sich davon distanziert. Ich krieg solche Sachen halt auch einfach nicht offiziell mit, weil es ja dann doch immer irgendwie im Dunkeln dann oftmals passiert.
Natürlich, genau, diese privaten Chats.
Ja. Ich hab sogar auf einer WG-Party mal erlebt, ich habe eine eigene WG-Party geschmissen und die war riesengroß und es war super spaßig. Und danach haben wir dann mitgekriegt, dass jemand aus dem entfernten Freundeskreis dann, glaube ich, so 3-4 Frauen wirklich effektiv dumm angemacht hat. Mhm. So, und er hat auch ein paar Schellen dafür kassiert. Sie konnten sich dann letztendlich, haben sich selber gewehrt, was heißt konnten sich, haben sich gewehrt, genau der richtige Weg. Und das Einzige, was wir dann machen konnten, ist ihm danach dann halt auch wirklich ihm quasi zu verwehren, dass er bei uns nochmal irgendwie ansatzweise im Haus was zu verloren hat. So.
Es ist halt auch krass, weil im Endeffekt ist dieses Subjekt der Gesellschaft einfach nur ein sozialisiertes Produkt. Ja.
Ja.
Durch diese ganze Scheißwerbung, durch diese ganzen misogenen Rapper, Vorbilder und sonst was. Pornografie ist ein Riesending.
Großer Effekt.
Und dieser Typ, dann wahrscheinlich auch noch besoffen, in seiner Rolle als
Cis-Mann, wie man es dann so gerade sagt, ne?
Und dann ist dieser Typ, wird halt direkt mal zum Täteropfer, ja?
Ja.
Und dadurch, dass ihm noch nie wahrscheinlich davor irgendwie relativ von auch Männern klar gemacht worden ist, yo Junge, wie du dich verhältst, geht gar nicht, dann ändert sich bei solchen Menschen nichts. Ne?
Meistens sind genau diese Männer auch in ihren eigenen Kreisen so. Es gibt dann den emanzipierten Mann, der das niemals sagen würde und
aber
niemals
genau
machen
da,
würde.
Aber
ja.
Genau da müssen im Endeffekt
alle, nicht mehr Männer und Frauen.
Nein, aber heterosexuelle Cis-Männer wie wir zwei müssen sich ihren Bekanntenkreis im Endeffekt oder in diesem Bekanntenkreis, in dem dann sowas passiert, also ich habe mir geschworen, nie wieder nichts zu sagen. Ja. Also ich habe auch schon des Häufigeren jetzt mittlerweile irgendwie so Kumpelschaften aufgegeben, um ehrlich zu sein. Also bestes Beispiel jetzt im Sommer, vergangenen Sommer, ich mit einer großen Gruppe an Leuten, die ich kenne aus dem Studium und sonst was, und einer, der die Dinger nach dem anderen raushaut. Wir sitzen im Park, sind zwei Frauen, die sich küssen und er sagt, blah, Lesben. Ja, und ich so, Digga, was geht eigentlich, ja? Und hab mir das dann halt erstmal so, es hat natürlich erstmal geschockt. Und dann dachte ich mir, okay, war es jetzt ein Spaß oder war es kein Spaß? Aber es ging dann weiter. Es ging dann irgendwie dann später einfach direkt voll um Homosexualität und um so muss eine Frau sein und so. Und dann habe ich mich eingeklinkt, ja? Und dann habe ich versucht erstmal irgendwie sachlich. Das hat natürlich dann irgendwie nicht geklappt, weil das war so die erste richtige Konfrontation, die ich hatte mit so einer Gruppe von Männern.
Ja.
Und dann haben die halt irgendwann so keine Ahnung, mich als Heilsbringer und sonst was und sich ein bisschen über mich lustig gemacht, in so einer Gruppe funktioniert das relativ schnell. Nach dem Motto, jetzt übertreib
mal nicht, mach mal nicht so ein Fass auf. So.
Aber dieses Fass habe ich dann auch nicht geschlossen, also ich bin dann weiter dran geblieben. Wir haben dann tatsächlich auch gemeinsam gearbeitet über mehrere Tage und ich habe ihnen klar gemacht, was mein Standpunkt ist, aber ich konnte die nicht über die sind auch viel jünger gewesen als ich.
Das liegt dann auch meistens sehr tief in der Erziehung verankert. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu dem endgültigen Platz 1.
Voll.
Von dir.
Was war nochmal mein Platz 1? Ich muss nochmal überlegen. Ja, Mann! Okay, genau. Im Endeffekt, ich habe es ja chronologisch gemacht und ich bin dann in meinem Studium in ein Seminar über Schlager gekommen. Und da ging es um den Schlager von 1945 bis heute. Und was mich aber am meisten interessiert hat, waren immer die Gegenpolrichtungen vom Schlager. Die Antipoden des Schlager, sagen wir es mal so. Es ging immer so, in den 60er Jahren war es der Rock'n'Roll, ja, also amerikanische Popularmusik. 70er Jahre, dann Disco. Ja, sehr, sehr stark beeinflusst, auch den Schlager, dann gab es so Schlager-Disco. Dann in den 80ern natürlich, wildestes Jahr des Schlagers und auch der deutschsprachigen Musik, weil im Endeffekt dann Punk, Krautrock, die neue deutsche Welle, die sich dann im Anfang im Endeffekt so mit der elektronischen Musik und dem Punk und so vereint hat, und dem New Wave aus England halt quasi diese Antipode zum Schlager in den 80ern gemacht hat. Und dann in den 90er Jahren ging es dann los mit dem Techno und dem House und sonst was. Und den hat dann auch der Schlager übernommen. Und so der Schlager ist so
die Phänomene wie Blümchen oder auch
genau,
sowas.
Genau, das war dann Trance Anfang 2000er oder Ende der 90er. Und dann, es gab halt einfach immer so eine Linie am Schlager, so die Zeitlinie des Schlagers. Und dann diese Nebengenres, die auch immer im Pop waren, aber Schlager hat immer durchgehalten. Schlager ist so der Dino der deutschsprachigen Musik.
Ja.
Und sowas wie dann Neudeutsche Welle ist halt einfach die Antipode des Schlagers gewesen, ja. Die emanzipatorische Form der deutschsprachigen Musik, auch in der sprachlichen Form und so weiter. Und irgendwo habe ich da dann diesen Antischlager auch angesiedelt, ja. Also meine Musik ist schon sehr schlageresk und orientiert sich auch irgendwie an den Mustern des Schlagers, aber ist eben die Antipode davon oder versucht sie zu sein. Und deshalb ist nicht anti, also gegen den Schlager, ekelhaft oder sonst was.
Sondern sie nimmt ihn an und, genau, und entwickelt
verarbeite
ihn weiter.
Ihn,
ja.
Genau, als Gegenspieler im Endeffekt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, ja.
Und da kommt jetzt mein Song, der mich extrem beeinflusst hat. Die Kerzen, ganz, ganz tolle Band. Mittlerweile auch irgendwie Bekannte von mir. Und die haben einen Song, der heißt Teleskop. Und der ist für mich, der schießt den Vogel ab, Alter. Der macht irgendwie, die 80er Jahre packt er irgendwie in einem Song, aber bringt ihn auch in die heutige Zeit. Und es ist einfach ein wunderschönes Stück deutscher Popkultur.
Durch die Gasse.
Die Kerzen mit Teleskop. Würdest du sagen, dass das im Prinzip der neue Deutschpop ist, die neue Welle, die vielleicht sich sogar irgendwann im Mainstream etablieren kann, oder bleibt die immer Nische?
Also die neue deutsche Welle.
Ja, genau, die neue deutsche Welle, genau, das ist ja. Es ja. Aber es sind wirklich viele. Also gerade die ganzen, auch Botschaft und sowas. Genau. Riesengroßes Flut. Album habe ich durch dich gefunden. Ah. Botschaft, weil du hast es irgendwann mal gepostet, ja. Sag mir so.
Ich möchte es eigentlich nicht so darstellen, okay?
Ist okay, ja.
Die Amprozanti Boys, ich finde, die machen halt so einen Quatsch-Comedy-Club draus, aus dem, was sie irgendwie verkörpern möchten. Die Amprozanti Boys machen im Endeffekt so Italo-Schlager und haben dann auch so den Un an der Ponte di Rialto singen die Gondorie von Amore. Ja. Und es sind halt so Münchner, ja. Die Münchner haben ja sowieso ein spezielles Verhältnis mit den Italienern, wenn die dann immer zu den Wiesen kommen und so weiter. Und ich glaube, die nehmen halt so diesen bayerischen Vibe, so diese ganzen Italo-Bayern und so. Ach, das ist halt so witzig, aber es ist im Endeffekt diese Musik hat nicht Hand und Fuß, finde ich. Ja? Also sie hat kein Fetzen von Authentizität irgendwie. Das wird den Jungs mal auf den Sack gehen. Nach 2 Jahren hören sie auf, so blümchenmäßig. Ja. Aber wenn man Schlager macht, ja, dann muss man es verdammt nochmal ernst nehmen. Und ich finde zum Beispiel Flut hat einen Song, der heißt Schlechte Manieren. Das ist im Endeffekt auch so ein Antischlager. Oder Titus Probst ist ein anderer Typ. Der macht es auch ironisch, aber der verkörpert es auch, ja. Mhm. Und ich finde tatsächlich, wenn man Schlager machen möchte, muss man Schlager ernst nehmen. Und man kann ja musikalisch Schlager ausdrücken, muss es aber nicht textlich, ja. Also ich meine, Harry Haller, um mir jetzt mal auf die Schulter zu klopfen, ich finde diesen Song mega fett und das ist nicht, weil er nur von mir ist, aber es ist, für mich war ich nur ein Medium. Die Inspiration kam, ich habe es in einen Song verpackt, ja. Und den meine ich ernst zum Beispiel, ja. Also das ist einfach ein ernst gemeinter Schlager, ja.
Ich würde jetzt einfach sagen, dass wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Ich zeig dir jetzt noch ganz kurz meinen Song. Und zwar habe ich Lieblingsband unseres Podcasts eigentlich.
Englischsprachig
mal wieder, ja.
Deutsch
gegen Englisch heute hier, ja, genau.
Geht in die letzte Runde, ihr könnt abstimmen.
Ich habe für dich oder euch The 1975 dabei. Die haben für mich auch einfach im Indie-Bereich. Ja, waren sie einfach oder sind einer der größten Phänomene gewesen dieses Jahrzehnts und haben sich jetzt auch hoch
sind
in
sie
den
auch
Pop
irgendwie jetzt geworden
sind sie auch ne? geworden und Von haben sich auch noch hoch in den Pop irgendwie haben sie sich dann doch noch hochgemausert, genau. Und ich
so
hab,
wie Giant Rooks,
genau, die jetzt da auch ein bisschen aus ihrer Blase herauskommen, ja. Ich habe den Song Pressure für dich dabei. Pressure von The 1975, auch eine Band, die jetzt mittlerweile immer mehr politischer geworden ist, immer mehr politischer wird, hat einen Song mit Greta Thunberg rausgebracht, versucht.
Was?
Auch, ja.
Wirklich?
How dare you! Haben halt eine Rede von ihr, oder ich glaube, sie hat sogar abgelesen, mit ihr zusammen quasi ein Musikstück dazu entwickelt.
Mann, jetzt, was für eine Idee! Ja, Hätte ich sie mir doch geschnappt.
Jetzt wollte ich dich fragen, wie politisch sollten Musiker sein, gerade also im Generellen, oder wie, weil ich habe so oft das Gefühl, auf den Bühnen wird immer das Gleiche gesagt, also so gegen Homophobie, gegen Frauenhass, gegen Gewalt.
Ist auch wichtig.
Ist wichtig, aber wie klar sollten Musiker ihre Meinung ausdifferenzieren und auch klar und deutlich sagen, weil das, finde ich, passiert in vielen Interviews nicht so sehr.
Ich sag mal so. Es ist
meistens so eine allgemeingültige Aussage. Ja. Und dann reicht das erstmal.
Müssen tut gar keiner. Also ich finde es auch tatsächlich ganz schlimm, wenn sich irgendjemand hinstellt und wie vom Zettel abliest, kein Sexismus, kein Rassismus, gegen Misogynie und so weiter und so fort. Aber es ist immer noch besser, als es gar nicht zu tun. Aber tatsächlich muss sich niemand politisch äußern. Ja? Ich glaube, wir sind alle momentan extrem politisiert im Allgemeinen. Und wenn man mal so ein Gefühl, so eine Viertelstunde von politischem Aktivismus spürt, dann kann man es ja direkt raushauen. Ja? Mhm. Aber warum müssen? Also darum geht's einfach nicht. So in meiner Musik gibt es ein paar politische Themen, die wirklich auch explizit
so
angesprochen
werden. Wir sind das Volk.
Wir sind das Volk. Phase 0 ist ein gesellschaftskritisches Stück. Die Lichter. Es ist nun mal echt keine Pflicht, Mann. Also ich finde, wir hören heutzutage den ganzen Tag, sind wir in unserer Bubble unterwegs, wir kriegen sowieso die ganze Zeit unsere Informationen aus unseren Milieus irgendwie ständig vor Augen. Das heißt, wenn wir tatsächlich was verändern wollen würden, dann müssen wir nicht auf einem Indie-Festival vor lauter Menschen eine Rede reinhauen, die irgendwie...
Das runterrattern.
Ja, im Endeffekt stehen da Gleichgesinnte vor dir. Ja. Was dann wichtig wäre, wäre tatsächlich... den Aktivismus zu gehen und zu sagen, man versucht gemäßigt auf eine diplomatische, auf eine pädagogische Art und Weise vielleicht mal im eigenen Familienkreis anzufangen. Ja? Ja. Also ich sag's irgendwie immer wieder, wenn mich Leute fragen, aber mein Opa hat AfD gewählt. Und mit dem sich auseinanderzusetzen, hat für mich, in dem Moment habe ich extrem viel gelernt über diese Gesellschaft, die rechts wählt, ja. Mhm. Es ist mein Opa, so. Ich muss mich mit ihm an einen Tisch setzen können, ohne dass wir uns anschreien und gegenseitig als Nazi oder Gutmensch bezeichnen, ja. Wir sind komplett unterschiedlich sozialisiert. Wir leben in komplett unterschiedlichen Welten. Also kann ich komplett nachvollziehen, wieso seine Gedankenwelt so ist, wie sie geprägt ist, und er mit seinen Freunden am Stammtisch in Kornwestheim zum alten Hasen irgendwie da dienstagabends
die Parolen
anfängt, Parolen zu schwingen und für die deutsche Werte und sowas einzustehen. Leute, ihr könnt weiterhin eure deutschen Werte leben, ganz gleich, wen ihr damit irgendwie ans Bein pisst oder nicht, aber keine Ahnung, geht nicht aktiv in andere Gesellschaftsschichten oder in andere Milieus und versucht ihnen diese aufzudringen, ja. Wir leben seit dem Zweiten Weltkrieg in einer hochpolitischen Phase. Das heißt, es gab immer die einzelnen Lager, die gibt es. Die wird es auch weiterhin geben. Wir schaffen es nicht, eine reine linke Gesellschaftsschicht zu kreieren, indem wir Rechte anprangern und ihnen sagen, sie sind scheiße, sondern wir packen nur wieder eine gemäßigte Gesellschaft zu erreichen, wenn wir jeden in seiner Bubble so leben lassen, wie er leben möchte. Dafür gibt es dann auf politischer Ebene auch unterschiedlichste Parteien, die sich für unser Wohl und für unsere Interessen einsetzen. Also, mein Opa soll zwar aufhören, die AfD zu wählen und soll lieber zur FDP oder zur CDU gehen, um diese zu wählen. Und da sind wir mittlerweile, ja. Er wählt jetzt nicht mehr die AfD. Und das kann man in seinem eigenen Bekanntenkreis, Verwandtenkreis erreichen, indem man über die Gefahren der AfD aufklärt, aber nicht das Leben versucht,
quasi,
verändern
diese Stigmatisierung der Menschen zu tun. Aber würdest du sagen, das ist ein schöner Ansatz, wie du ihn gerade nimmst, und den sollten auch jeder so tun, aber könnte man nicht auch sagen, dass in dem Moment, wo du als Musiker eine Plattform hast, eine große Fläche, dass da auch eine gewisse Verantwortung einhergeht und eine politische Einstellung auch vertreten werden muss und vielleicht auch sogar ein bisschen größer.
Nein, okay. Du bist Künstler. Deine Kunst steht da im Vordergrund, nicht deine Person. Und wenn du das falsch machst und deine Person vor deine Künstlerpersonen stellst, dann ja, dann bist du nur noch Person des öffentlichen Rechts und hast irgendwas mit Kunst zu tun. Aber ich finde, wenn du als Künstler, Künstlerin auf einer Bühne stehst, dann darfst du da stehen wegen deiner Kunst. Und wenn die politisch aufgeladen ist, dann ist es okay, das als Medium zu nutzen. Aber du musst dich nicht positionieren. Wie macht es zum Beispiel Rammstein? Die haben sich noch nie positioniert. Und das macht es so zu einem genialen Kunstwerk, weil sie diese Kunst für sich sprechen lassen, sich niemals in einem Interview zu rechts, zu links oder sonst wo positioniert haben, aber man anhand der Interpretation ihrer Texte, ihrer Art und Weise, ihrer visuellen Sprache eben sich das dazu denken kann, ja. Nachdem David Lynch dann in seinen Filmen Rammstein benutzt hat, dann haben alle so, ah, okay, das sind ja gar keine Faschos, das sind ja Linke. So, ja. Plötzlich hat sich dieses Bild verändert, aber wer weiß es, vielleicht sind Rammstein auch einfach ärgste, keine Ahnung, schwule Nazis, wer weiß es.
Ja, genau.
Aber das macht's nicht uninteressanter. Also, das Ding ist, Kunst ist nur ein Produkt des gesellschaftlichen Tuns. Und wie die Gesellschaft ist, so ist auch die Kunst. Ja? Und die Kunst kann politisch sein oder auch überhaupt gar nicht oder gegenpolitisch.
Und darf sich dann noch da für sich selber hinstellen.
Ganz genau.
Philipp, ich bedanke mich für die vergangene Stunde, die wir jetzt hier hatten, für die Gastfreundschaft. Für die Gastfreundschaft, auch für den Tee, der wird gleich getrunken noch.
Danke an Mama.
Ja, danke an Mama von Philipp. Und ich wünsche dir ein erfolgreiches Jahrzehnt, kann ich ja jetzt mittlerweile sagen.
Jahrtausend.
Ein tausendjähriges Jahrzehnt.
Ja, genau, exakt. Ja, genau. Reich.
Ein Reich, genau.
Und, aber ich habe es neulich erst gesagt, Kaltenkirchen ist nur ein Fliegenschiss in tausendjähriger deutscher erfolgreicher Geschichte, wie es Gauland sagen würde.
Wer weiß. In diesem Sinne, mach's gut.
Musik ist scheiße.
Danke dir, Musik ist scheiße. Ciao. Wie immer. Ciao.
Musik ist scheiße. Autoren Marcel Bohn, Wilko Gulden und Daniel Vogrin. Stimme Viktoria Merkulova. Promomaterial gerne per Mail an promo@musikistscheisse.com. Dieser Podcast ist bei der GEMA lizenziert und darf darum Ausschnitte von Musikstücken enthalten. Alle Infos zum Podcast gibt's unter musikistscheisse.com. Soll ich nicht ein bisschen freundlicher klingen?
Nö, passt.